Rainer, lies mal vor. Viertes Kapitel. Jonathan Harkers Tagebuch. Fortsetzung. Ich erwachte in meinem eigenen Bett. Wenn ich nicht alles geträumt habe, hat mich der Graf hierher getragen. Ich versuchte mir, über diese Sache Rechenschaft zu geben, konnte aber zu keinem unzweifelhaften Resultat kommen. Im Übrigen hatte ich doch einige kleine Anzeichen dafür, so zum Beispiel, dass meine Kleider in einer Weise gefaltet und neben mein Bett gelegt waren, die ich nicht mein eigen nenne. Meine Uhr war nicht aufgezogen, und es ist doch eine von mir stets peinlich genau eingehaltene Gewohnheit, dies zu tun, ehe ich ins Bett gehe. Und noch mehr solche Details. Aber all diese Dinge sind noch keine endgültigen Beweise, denn sie könnten ebenso gut die Vermutung bestätigen, dass mein Geist eben nicht in normaler Verfassung war und dass ihn aus diesem oder jenem Grund irgendetwas in Unordnung gebracht habe. Ich muss auf einen Beweis warten. Über eines jedoch bin ich recht froh. Wenn es der Graf war, der mich hierher brachte, so muss er es mit sehr großer Eile getan haben, denn meine Taschen waren unberührt. Ich bin sicher, dass er von dem Tagebuch keine Ahnung hatte, denn er hätte es nicht geduldet, sondern es mir bei dieser Gelegenheit entwendet und dann vernichtet. Wenn ich mich in diesem Zimmer umsehe, das bisher für mich so voll von Schrecken war, so ist es mir doch jetzt eine Art Asyl, denn es kann nichts Entsetzlicheres geben als jene drei unheimlichen Frauen, die darauf warteten und noch warten, mein Blut zu trinken. 18. Mai. Ich war wieder drunten, um das Zimmer im Licht des Tages zu sehen. Ich muss der Wahrheit auf den Grund kommen. Als ich die Tür am Ende des Stiegenhauses probierte, war sie verschlossen. Ich drückte so heftig dagegen, dass Holzteile wegsplitterten. Ich konnte bemerken, dass der Riegel nicht vorgeschoben war, aber dass irgendetwas von innen her das Öffnen unmöglich machte. Ich glaubte nun doch, es war kein Traum und werde aufgrund dieser Mutmaßung handeln. 19. Mai. Ich bin tüchtig bei der Arbeit. Letzte Nacht bat mich der Graf in der höflichsten Weise, ich möchte drei Briefe schreiben. Einen, dass meine Arbeit hier nahezu getan sei und ich in wenigen Tagen die Heimreise antreten werde. Den zweiten, dass ich am folgenden Tage abzureisen gedenke. Und den dritten, dass ich das Schloss verlassen hätte und in Bistritz angekommen sei. Ich wollte erst protestieren, fühlte aber, dass bei der gegenwärtigen Lage der Dinge es Wahnsinn wäre, offen gegen den Grafen zu kämpfen, in dessen absoluter Gewalt ich doch war. Und eine Nichterfüllung seiner Bitte hätte nur seinen Zorn und seinen Argwohn erregt. Er weiß, dass ich zu viel von seinen Geheimnissen kenne, und ich darf nicht lebend davonkommen, da ich ihm gefährlich werden könnte. Das Einzige, was ich tun kann, ist, Zeit zu gewinnen. Vielleicht bietet sich mir doch irgendeine Gelegenheit zur Flucht. Ich sah in seinen Augen einen Widerschein des Grimms, der in ihnen gelodert hatte, als er die schöne Frau von meinem Leib wegtrieb. Er erklärte mir seinen Wunsch damit, dass die Posten selten und unregelmäßig gingen und dass meine Freunde meine Nachrichten leichter erhielten, wenn ich gleich jetzt schriebe. Und er versicherte mir mit seiner ganzen Beredsamkeit, dass mein letzter von Bistritz datierter Brief dort bis zur fälligen Zeit aufbewahrt würde und dass man ihn dann eben nicht abgehen ließe, wenn ich etwa meinen Aufenthalt noch zu verlängern gedächte. Ich konnte ihm nicht widersprechen, wollte ich ihm nicht neue Verdachtsgründe gegen mich geben. Ich sagte daher, ich sei vollkommen seiner Ansicht und fragte ihn, welche Daten ich auf die Briefe setzen sollte. Er rechnete einen Augenblick nach, dann antwortete er: Auf den ersten Brief 12. Juni, auf den zweiten 19. Juni und auf den dritten 29. Juni. Ich weiß nun, wie lange ich noch zu leben habe. Gott sei mir gnädig. 28. Mai. Es gibt doch eine Möglichkeit zu entkommen oder wenigstens ein paar Worte nach Hause wissen zu lassen. Eine Bande Chiganis ist ins Schloss gekommen und hat im Hof Lager bezogen. Diese Chiganis sind Zigeuner. Ich habe einige Notizen über sie in meinem Buch. Sie sind eine Eigentümlichkeit dieses Landstriches, aber verwandt mit den anderen Zigeunern, die über die ganze Welt verstreut sind. Tausende von ihnen nomadisieren in Ungarn und Transsilvanien und sind fast vollkommen rechtlos. Sie stellen sich daher in der Regel unter den Schutz eines Edelmannes oder Bojaren, dessen Namen sie dann annehmen. Sie sind unerschrocken und ohne Religion, außer ihrem Aberglauben, und sprechen fast ausschließlich ihr eigenes Idiom der Zigeunersprache. Ich will einige Briefe schreiben und versuchen, diese durch sie aufgeben zu lassen. Ich habe schon durch mein Fenster mich mit ihnen in Verbindung gesetzt und Bekanntschaft mit ihnen angeknüpft. Sie nahmen ihre Hüte ab, verbeugten sich und machten mir Zeichen, die ich aber ebenso wenig verstand wie ihre Sprache. Die Briefe habe ich nun geschrieben. Der Anmina ist stenografiert und Herrn Hawkins bat ich nur, sich mit ihr ins Einvernehmen zu setzen. Ihr habe ich meine Lage klar geschildert, ohne der Schrecken Erwähnung zu tun, die ich mir vielleicht doch nur einbilde. Es würde sie zu Tode entsetzen, wenn ich ihr mein ganzes Herz ausschütten wollte. Sollten die Briefe nicht befördert werden, so soll der Graf wenigstens nicht mein Geheimnis und den ganzen Umfang meiner Erfahrungen wissen. Ich habe die Briefe abgegeben. Ich schob sie zusammen mit einem Goldstück den Zigeunern zu und machte ihnen Zeichen, dass die Briefe aufgegeben werden sollten. Der Mann, der sie an sich nahm, drückte sie ans Herz, verbeugte sich und steckte sie dann in seine Mütze. Mehr konnte ich nicht tun. Ich schlich mich ins Lesezimmer und begann zu studieren. Da der Graf nicht da ist, schreibe ich hier weiter. Der Graf ist gekommen. Er setzte sich zu mir und sagte in der ruhigsten Weise, indem er zwei Briefe öffnete:
»Das haben mir die Zigeunis gegeben. Und muss ich doch davon Kenntnis nehmen, wenn ich auch nicht weiß, woher die Briefe rühren? Sehen Sie.«
Er musste die Briefe angesehen haben.
»Einer ist von Ihnen und für meinen Freund Peter Hawkins. Der andere...«
Er bemerkte beim Öffnen die ihm fremden Zeichen. Ein finsterer Zug trat in sein Antlitz und seine Augen funkelten bösartig.
»Der andere ist ein garstiges Ding. Ein Missbrauch von Freundschaft und Gastlichkeit. Er ist nicht unterschrieben. Gut, so geht er uns nichts weiter an.«
Und er hielt ruhig Brief und Umschlag an die Flamme der Lampe, bis sie verzehrt waren. Dann fuhr er fort.
»Den Brief an Hawkins werde ich, da er von Ihnen ist, wegschicken. Ihre Briefe sind mir heilig. Sie verzeihen, mein Freund, dass ich versehentlich das Siegel erbrach. Wollen Sie den Brief nicht wieder verschließen?«
Er reichte mir den Brief und übergab mir mit eleganter Handbewegung ein neues Kuvert. Ich konnte nichts tun, außer das Schreiben neu zu adressieren und ihm schweigend auszuhändigen. Als er aus dem Zimmer trat, hörte ich ihn den Schlüssel leise herumdrehen. Einen Augenblick später ging ich zur Tür und fand sie wirklich verschlossen. Als nach 2 Stunden der Graf wieder ruhig das Zimmer betrat, weckte mich sein Kommen auf, denn ich war auf dem Sofa eingeschlafen. Er war, wie gewöhnlich, sehr höflich und liebenswürdig, und als er bemerkte, dass ich geschlafen habe, sagte er:
»So, mein Freund, Sie sind müde? Gehen Sie zu Bett. Da finden Sie am sichersten Ruhe. Ich muss mir leider heute Abend das Vergnügen versagen, mit Ihnen zu plaudern, denn ich habe sehr viel zu tun. Also gehen Sie bitte schlafen.«
Ich begab mich in mein Zimmer, legte mich zu Bett und schlief ein, merkwürdigerweise ohne Traum. Es gibt auch eine Ruhe der Verzweiflung. 31. Mai. Als ich am Morgen erwachte, wollte ich mich mit etwas Papier und einigen Umschlägen aus meinem Koffer versehen und sie in meiner Tasche verbergen, um einige Briefe zu schreiben und sie vielleicht aufgeben lassen zu können. Aber wieder eine Überraschung, wieder ein Schlag. Jede Spur von Papier war weg und damit alle meine Notizen, meine Eisenbahnfahrpläne, mein Kreditbrief. In der Tat alles, was mir wirklich nützlich sein könnte, wenn es mir wirklich gelänge zu entkommen. Ich saß und grübelte eine Weile, dann kam mir ein Gedanke und ich suchte nach meinem Handkoffer und in der Garderobe, in der ich meine Kleider aufgehängt hatte. Mein Reiseanzug ist verschwunden, ebenso mein Überzieher und meine Decke. Ich konnte nirgends eine Spur davon entdecken. Das schien mir wieder eine neue Perfidie zu sein. 17. Juni. Diesen Morgen, als ich auf dem Rande meines Bettes saß und mein Gehirn zermarterte, hörte ich draußen Peitschenknall und das Stampfen und Scharren von Pferdehufen auf dem felsigen Weg, der zum Schlosshof führt. Voll Freude eilte ich zum Fenster und sah zwei große Leiterwagen heranfahren, jeder gezogen von 8 schweren Pferden, bei jedem Paar ein Slowak mit mächtigem Hut, breiten, messingbeschlagenem Gürtel, schmutzigem Schaffell und hohen Stiefeln. Ihre langen Stäbe trugen sie in der Hand. Ich rannte zur Tür mit der Absicht, hinunterzugehen und durch den Haupteingang zu ihnen zu flüchten, für die doch das Tor geöffnet sein musste. Wieder eine Enttäuschung. Die Tür war von außen verschlossen. Da rannte ich ans Fenster und rief sie an. Sie schauten stupide herauf und deuteten auf mich. Dann kam der Hetman der Tsiganis vorbei und als er sah, dass sie auf mein Fenster wiesen, sagte er etwas und alle lachten. Von da ab konnte keine Bemühung meinerseits, kein verzweifeltes Schreien, kein todesbanges Flehen auch nur einen von ihnen veranlassen, den Kopf nach mir zu wenden. Sie wandten sich sehr sichtlich ab. Die Leiterwagen enthielten große, vierkantige Kisten mit Handgriffen aus dickem Strick. Sie waren offenbar leer, nach der Leichtigkeit zu schließen, mit der die Slowaken mit ihnen herumwarfen und dem hohlen Gepolter, das sie dabei machten. Als sie alle abgeladen und in einem großen Stapel in einer Ecke des Hofes zusammengestellt waren, erhielten die Slowaken Geld von dem Tschigani. Sie spuckten darauf, damit es ihnen Glück bringen möchte, und begaben sich dann schläfrig zu ihren Pferden. Bald darauf hörte ich zu, wie das Klatschen ihrer Peitschen allmählich in der Ferne verklang. 24. Juni. Vor Tagesanbruch. Letzte Nacht verließ mich der Graf frühzeitig und schloss sich in seinem Zimmer ein. Sobald ich frei war, rannte ich die Wendeltreppe hinauf und spähte aus dem Fenster nach Süden. Ich hatte die Absicht, dem Grafen aufzupassen, denn irgendetwas ist im Gang. Die Tschiganis sind im Schloss untergebracht und verrichten irgendeine Arbeit. Ich weiß es gewiss, denn hier und da höre ich, wie aus weiter Ferne, die gedämpften Laute von Spaten und Hacke. Was es auch sein mag, der Zweck der Arbeit ist sicherlich eine grausame Schurkerei. Etwas weniger als eine halbe Stunde hatte ich am Fenster gestanden, da kroch etwas aus des Grafen Zimmer. Ich lehnte mich zurück, sah aber gespannt hinaus und bemerkte, wie der Mann ganz hinauskletterte. Es war ein neuer Schreck für mich, als ich erkannte, dass er meine Reisekleider trug und über seinen Schultern das unheimliche Bündel, das ich die gespenstischen Frauen kürzlich hatte mitnehmen sehen. Über den Zweck seines Ausflugs war wohl kein Zweifel mehr möglich, aber noch dazu in meinen Kleidern. Das ist sein neuester Trick. Er will, dass die anderen meinen, mich gesehen zu haben, wie ich in Städten und Dörfern eigenhändig meine Briefe aufgab und dass die Verbrechen, die er verübt, mir zugemutet werden. Es machte mich rasend, wenn ich daran denke, dass er so etwas ungestraft tun kann, während er mich hier eingesperrt hält. Ein wirklicher Gefangener, aber ohne den Schutz des Gesetzes, der selbst des Verbrechers Recht und Trost ist. Ich wollte dann auf die Rückkehr des Grafen warten und blieb unverdrossen lange Zeit am Fenster stehen. Plötzlich schien es mir, als tanzten einzelne kleine Flecken im Mondlicht. Sie waren fein wie Staub, wirbelten umher und bildeten nebelartige Schwärme. Ich sah ihnen mit einer gewissen Ruhe zu, es kam sogar eine Art Behagen über mich. Ich lehnte mich lässig an den Fensterpfeiler zurück, um so bequemer dem lustigen Spiel zusehen zu können. Etwas jedoch flößte mir Unbehagen ein. Es war ein leises, wehes Heulen von Hunden irgendwo tief unten im Tal, wohin aber die Aussicht nicht reichte. Es kam mir vor, als klänge das Heulen immer lauter und als bemühten sich die flatternden Staubwolken, immer neue Gestalten anzunehmen, während sie da im Mondlicht tanzten. Ich fühlte es, wie ich mich gegen die Stimme der Vernunft wehrte. Ja, meine ganze Seele wehrte sich dagegen, und auch die wiedererwachten Empfindungen hinderten mich daran, ihr zu folgen. Ich wurde einfach hypnotisiert. Rascher und rascher tanzte der Staub, und die Mondstrahlen schienen zu zittern. Mehr und mehr sammelten sich die Gestalten, bis sie endlich schwankenden Phantomen glichen. Plötzlich erschrak ich. Ich erwachte, und im wiedererlangten Besitz meiner Sinne rannte ich schweigend davon. Die Phantome, die sich da allmählich im Mondschein materialisiert hatten, waren die drei gespenstigen Mädchen, denen ich verfallen war. Ich floh und fühlte mich erst in meinem Zimmer etwas sicherer, wo kein Mond schien und die Lampe noch freundlich brannte. Als ein paar Stunden vorbei waren, hörte ich etwas Entsetzliches aus dem Zimmer des Grafen. Etwas wie eine tiefe Wehklage, die rasch unterdrückt wird. Dann eine furchtbare Totenstille, die mich mit Schaudern erfüllte. Mit klopfendem Herzen ging ich zur Tür, um sie zu öffnen. Aber ich war in meinem Gefängnis eingeschlossen. Ich konnte nichts, gar nichts tun. Ich setzte mich hin und weinte. Wie ich da so saß, hörte ich vom Schlosshof her das Wehgeschrei einer Frau. Ich sprang ans Fenster, riss es auf und sah hinaus. Da war in der Tat ein Weib mit verwirrtem Haar und hielt ihre Hand an die Brust, als wollte sie ihr vom raschen Lauf zerspringen. Sie lehnte in einem Winkel des Torweges. Als sie mein Gesicht am Fenster erblickte, stürzte sie drohend vorwärts und schrie mit gellender Stimme: »Scheusal, gib mir mein Kind!« Sie warf sich auf die Knie, hob ihre Hände zu mir empor und wiederholte immer dieselben Worte, die mir das Herz zerrissen. Dann raufte sie ihr Haar, zerschlug sich die Brust und gab sich allen Gewalttätigkeiten unerträglichen Schmerzes hin. Endlich sprang sie wieder auf und stürzte näher heran. Ich konnte sie nicht mehr sehen, aber ich hörte das Pochen ihrer Hände am Tor. Irgendwo hoch oben, wahrscheinlich vom Turm, hörte ich den Grafen mit harter, metallischer Stimme etwas rufen. Als Antwort ertönte von nah und fern das Heulen der Wölfe. Ehe einige Minuten verstrichen waren, kam ein Rudel von ihnen durch den weiten Eingang in den Schlosshof gestürzt, wie befreite Wasser über den geborstenen Damm. Die Frau schrie nicht, und die Wölfe heulten nur jäh auf. Kurze Zeit später strichen sie einzeln davon, sich die Lefzen leckend. Ich konnte kein Mitleid mit ihr haben, denn ich wusste nun, was mit ihrem Kind geschehen war. Da war sie besser tot. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Wie kann ich mich diesem entsetzlichen Wirrsal von Nacht, Spuk und Angst entziehen? 25. Juni, morgens. Niemand, der nicht schon in der Nacht Schreckliches gelitten, weiß, wie süß und teuer für Herz und Augen der Morgen sein kann. Als die Sonne so hoch gestiegen war, dass sie die Spitze des meinem Fenster gegenüberliegenden Turmes vergoldete, war es mir, als hätte sich die Taube aus der Arche Noah dort niedergelassen. Meine Angst zerfloß wie ein Nebelschleier vor dem Gestirn des Tages. Ich muss irgendetwas unternehmen, solange mir die Tageshelle Mut gibt. Heute Nacht ging mein erster im Voraus datierter Brief ab. Der erste in der verhängnisvollen Reihe, die jegliche Spur meiner Existenz von der Erde verlöschen sollte. Ich will nicht daran denken. Handeln! Immer war es nur zur Nachtzeit, dass ich belästigt und bedroht war oder mich in Furcht und Gefahr befand. Ich habe den Grafen bis heute noch nicht bei Tag gesehen. Ist es denkbar, dass er schläft, während die anderen wachen, und dass er wachen muss, wenn sie schlafen? Könnte ich nur in sein Zimmer? Aber es gibt keine Möglichkeit. Die Tür ist immer verschlossen. Kein Eingang für mich. Halt! Und dennoch gibt es einen Weg für den, der ihn zu gehen wagt. Wo er ging, da muss doch auch ein anderer gehen können. Ich habe ihn selbst aus dem Fenster kriechen sehen. Warum sollte ich es ihm nicht nachmachen und in sein Fenster steigen? Die Sache ist verzweifelt, aber meine Lage ist eine noch verzweifeltere. Ich wage es. Im schlimmsten Fall bedeutet es den Tod. Aber der Tod eines Menschen ist etwas anderes als der eines Kalbes. Es öffnete sich mir die gefürchtete Pforte ins Jenseits. Gott gebe mir Kraft für mein Unternehmen. Leb wohl, Mina, wenn ich fehltrete. Leben Sie wohl, treuer Freund und Vater. Lebt wohl, ihr alle. Und noch einmal du, Mina.